Deutschlandfunk Interview.
Wo und wann muss man verhandeln? Wie gehen Kriege zu Ende? All das wollen wir wägen und besprechen mit Professor Ursula Schröder, Direktorin des Institutes für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg, jetzt bei uns am Telefon. Dank dafür. Guten Morgen, Frau Schröder.
Guten Morgen.
Frau Schröder, es gibt ja sowas wie wissenschaftliche Erkenntnisse oder zumindest, ja, nicht Regeln, aber Hinweise aus der Geschichte. Wie werden Kriege beendet? Wenn ich Ihnen die Frage jetzt zunächst als Friedensforscherin stelle, wie werden denn Kriege beendet?
Viele Kriege enden gar nicht. Viele Kriege werden beendet, indem verhandelt wird, und ganz wenige Kriege werden durch direkten militärischen Gewinn einer Seite über die andere Seite beendet. Das ist ungefähr ein Fünftel der Kriege seit 1945. Die anderen Kriege schleppen sich teilweise über Jahrzehnte hin. Das trifft sich besonders für Bürgerkriege, für internationalisierte Bürgerkriege. Und einige Kriege werden über Verhandlungen beendet. Und diese Verhandlungen können auch durchaus sehr lange andauern.
Und die Frage ist, militärischer Sieg, militärische Niederlage, ist das eine Option oder sagen Sie eigentlich in der Geschichte, wenn wir hinschauen, eher weniger?
Das ist wirklich, wirklich selten. Also wenn wirklich 20% der Kriege in den Zahlen, die bei uns in der Forschung vorliegen, wurden über einen direkten militärischen Sieg beendet. Das ist ganz ungewöhnlich. Auch in der Konstellation, die wir in der Ukraine, in Russland gerade vor uns sehen, ist das eher unwahrscheinlich zu sagen, dass dieser Krieg durch einen direkten militärischen, eindeutigen Sieg einer Seite beendet werden wird.
Das wäre meine Frage, wo stehen wir da im Irak im Moment? Wagen Sie da irgendeine Prognose oder ist das im Moment zu schwierig?
Also es ist natürlich, wir bewegen uns immer auf sehr dünnem Eis, wenn wir in die Prognostik, in die Spekulation gehen. Aber wir sehen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schon eine Situation, in der der Krieg sich schon seit einiger Zeit festgefahren hat, in der jetzt wieder Bewegung entstanden ist auf dem Schlachtfeld, in dem wir aber auch sehen, dass beide Seiten sehr stark im Kriegsgeschehen verhaftet sind und es nicht so aussieht, als würde jetzt eine Seite schnell einen vollständigen Sieg über die andere Seite erringen können. Das würde viele Beobachterinnen sicher verwundern.
Jetzt kommen wir mal zu so einem Satz. Ich habe zwei Sätze. Einmal, was Herr Steinmeier gerade gesagt hat, guter Wille alleine reicht nicht aus. Eigentlich ist es eine Plattitüde. Aber was können wir aus so einem Satz ziehen? Können wir da etwas draus ziehen?
Ja, ich war auch mit dem Bösen nicht so glücklich. Das hilft auch nicht unbedingt bei der Verhandlungslösung. Ich denke, guten Willen braucht es nicht unbedingt. Es braucht ein Interesse daran, den Krieg beendigen zu müssen, weil der Krieg für die jeweilige Kriegspartei keinen Nutzen mehr bringt und es keine andere Lösung mehr gibt, als auf andere Mittel umzuschwenken, beispielsweise auf eine Verhandlungslösung. Ich bin nicht sicher, ob guter Wille da der beste Weg ist, das zu beschreiben. Der gute Wille, den man brauchte, der kommt von den Drittparteien, also von den Staaten, die sich als Verhandlungsakteure, als Vermittler in diesen Krieg einschalten werden zu irgendeinem Zeitpunkt. Und da ist natürlich guter Wille gebraucht, um diese Art der Vermittlung zwischen den Kriegsparteien auch gut voranbringen zu können. Aber zwischen den Kriegsparteien selbst werden natürlich in Verhandlungssituationen zunächst immer Maximalziele aufgestellt, wird sich positioniert, damit zu Beginn von Verhandlungen die eigene Position sehr stark ist, werden ausschließende Kriterien formuliert, die darauf hindeuten lassen, dass man gar nicht verhandeln möchte. Das ist alles für Verhandlungen vollkommen normal.
Sie haben gerade die Interessen angesprochen, das ist ja was Wichtiges und die Interessen hängen am Ende immer auch zusammen mit den Möglichkeiten, die man hat. Je mehr also Unterstützung zum Beispiel für die Ukraine durch Waffen da ist oder für bestimmte Kategorien von Waffen, ja, umso weniger ist das Interesse, den Krieg zu beenden. Insofern können ja manche sagen, naja, der Westen ist längst, ich will nicht sagen Kriegspartei, aber mindestens ein wichtiger Akteur in diesem Feld. Kann man diese Balance so aufmachen? Das heißt, der Einfluss des Westens ist da durchaus groß, auch vielleicht bei der Ukraine an einem Punkt X, wann auch immer wir den erreichen oder erreicht haben, zu sagen, jetzt sind Verhandlungen notwendig?
Also dem ersten Teil würde ich zustimmen. Natürlich hängen Verhandlungen und Verhandlungsergebnisse massiv von den Möglichkeiten, von den Kapazitäten der verhandelnden Parteien ab. Würde die Ukraine nicht unterstützt, hätte sie keine Möglichkeiten, keine Fähigkeiten und wäre nicht mehr da, dann gäbe es auch keine Möglichkeit, irgendwann verhandeln zu können. Das heißt, die Unterstützung der Ukraine ist notwendig, um in irgendeiner Zukunft, ich weiß nicht, wie fern sie sein wird, eine Verhandlungslösung zwischen Russland und der Ukraine und mehreren weiteren Staaten, Drittparteien zu finden.
Das sagt die Friedensforscherin. Sie sind im Institut für Friedensforschung in Hamburg.
Das sagt die Friedensforscherin. Das haben wir auch im Friedensgutachten in diesem Jahr durchaus so formuliert. Aber die Frage ist natürlich, ab welchem Zeitpunkt Gespräche über Gespräche geführt werden. Die werden ja auch geführt, aber ab welchem Zeitpunkt die Zeit dafür reif ist, ernsthafter in eine Verhandlungslösung einzusteigen. Verhandlungen sind nicht immer gut. Das muss man auch wissen. Friedensverhandlungen können auch negative Konsequenzen haben. Friedensverhandlungen können auch zu taktischen Pausen in Kriegen führen, die dann dafür genutzt werden, dass der Krieg an anderer Stelle nochmal aufbricht. Friedensverhandlungen gehen häufig schief, auch das ist normal. Friedensverhandlungen können natürlich auch einseitig den Interessen von einer Seite entgegenkommen. In diesem Fall wäre der Zwang zu Friedensverhandlungen für die Ukraine zurzeit wäre ein Entgegenkommen an die russischen Kriegsziele.
Es gibt noch diesen Begriff des Scheinfriedens, den wollte ich auch nochmal einführen. Das ist genau das, wo ein Frieden eben nicht dazu führt, dass ein Konflikt wirklich befriedet ist.
Genau, schlecht verhandelte Abkommen können dazu führen, dass dieser Krieg in Jahren danach, 10 Jahre, 20 Jahre wieder aufbricht, weil eine der Seiten so unzufrieden mit den Vertragsergebnissen ist, dass es wieder dazu kommt, dass der gleiche Konflikt aufbricht. Wir wissen aus der Forschung, dass der größte Faktor, der für einen erneuten Krieg in einem Land spricht, ist es, einen vorangegangenen Krieg auf dem gleichen Territorium zu haben.
Wollen wir nicht hoffen, dass es dazu kommt. Ziehen wir mal einen Strich jetzt darunter. Was wir jetzt gerade feststellen, ist, es ist verdammt schwierig, hier die Situation da en Detail zu beurteilen. Aber ich will deshalb den Fokus nochmal wechseln. Was heißt das eigentlich für den Umgang mit Russland auch in der Zukunft? Egal ob mit oder ohne Putin. Russland bleibt als Machtfaktor auch nach einer hoffentlich baldigen Beendigung des Konfliktes da. Ich will nur mal die Klammer aufmachen und sagen, alleine wenn ich die ökologischen Fragen sehe, die wir auch in dieser Sendung heute Morgen mehr als einmal diskutiert haben, da stellt sich natürlich die Frage, wie wollen wir das ohne Russland alles lösen? Also wie sehen Sie Russland in der künftigen Welt?
Ja, das ist, da bewegen wir uns schon sehr in den Bereich der Spekulation, weil natürlich sehr unbekannt zum jetzigen Zeitpunkt ist, was für ein Russland das sein wird, welches Regime in Russland an der Macht sein wird in 1, 2, 3 Jahren. Das ist momentan wirklich schwer vorherzusehen. Es ist aber richtig, dass große Staaten wie die Russische Föderation, die auch sehr massive Interessen daran haben, dass der Klimawandel beispielsweise eingedämmt wird, dass solche Staaten für die Weltpolitik auch in Zukunft eine große Bedeutung haben werden. Und es ist vollständig ungeklärt zum jetzigen Zeitpunkt, wie, in welcher Form und ob die westliche, wenn man sie so nennen möchte, Staatengemeinschaft mit Russland im Thema des Klimawandels beispielsweise zusammenarbeiten werden kann. Momentan haben wir ja noch nicht mal wissenschaftliche Austauschbeziehungen zwischen den Ländern, auch nicht im Bereich der Klimaforschung.
Aber dass sozusagen auch die Klimafrage nicht ohne Russland gelöst werden wird, ist eigentlich ein Satz. Ich finde manchmal, wir haben das viel zu wenig im Blick, was ja nicht heißt, dass man Russland Zugeständnisse macht, aber zumindest die Frage müssen wir uns doch klar machen, oder?
Natürlich. Wir stehen vor der größten menschengemachten Katastrophe oder vor der größten menschengemachten Problematik, die bekannt ist. Das ist der Klimawandel, der voranschreitet.
Und die Frage übrigens dann auch wieder zu Kriegen führt, zu Kriegen und Auseinandersetzungen und Migration und alles, was dazugehört.
Momentan wissen wir tatsächlich noch nicht, in welcher Form der Klimawandel zu Gewaltkonflikten führt. Die Datenlage gibt das noch nicht her. Momentan können wir sagen, dass der Klimawandel bestimmte Bedrohungen, die schon existieren, verstärkt, dass aber soziale Ungleichheit, schlechte Regierungsführung die Faktoren sind, die dann Gewaltkonflikte eher auslösen als der Klimawandel direkt. Momentan ist der Klimawandel ein indirekter Einflussfaktor, aber das kann sich auch ändern, je nachdem, wie warm unser Planet wird. Und die globale Gemeinschaft ist natürlich dringend dazu angehalten, insbesondere im Vorfeld der Konferenz in Glasgow, in Ägypten, dass dringend gemeinsam daran gearbeitet wird, die Emissionsziele, die Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Und da spielt Russland eine Rolle. Und es ist natürlich quasi tragisch, dass wir uns in einer Situation befinden, in der unklar ist, wie die Klimaziele erreicht werden sollen. Und da müsste Russland eine Rolle spielen, tut es aber nicht.
Ich fürchte, wir werden noch viele Gespräche dazu führen müssen. Frau Schröder, heute Morgen ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen, die Sie uns hier im Deutschlandfunk gegeben haben. Danke und einen guten Tag. Dankeschön.
Gern. Schönen Tag.